Du, Andi.
Ja, Thorsten.
Jetzt heißt es zurück in die Realität, hä?
Ja, die großen Feierlichkeiten zur 100. Folge haben wir hinter uns gebracht und jetzt tristes Wetter und Jahreshauptversammlung. Was will man mehr?
Es ist wirklich ein unfassbar grauer Novembertag heute gewesen. Wir sind zurück von der JHV in diesem Jahr und ich würde sagen, es war eine... Ich möchte fast sagen, erwartet, ereignisarme, nicht kritikfreie, aber dann doch hinten raus unspektakuläre Veranstaltung. Ist natürlich super Werbung für Leute, die jetzt in die Folge reinhören und sich überlegen, soll ich das wirklich anhören oder skippen? Aber vielleicht haben wir dann doch ein paar interessante Aspekte, über die wir da reden können. Die Jahreshauptversammlung, ich glaube, zum ersten Mal in der Rheinterrasse, zumindest in meinen knapp 20 Jahren Mitgliedschaft.
Ja, wir haben...
Glaube ich, deine 20 Jahre sind, auch wenn du im Ranking natürlich weit hinter mir stehst, wie wir heute nochmal festgestellt haben.
Ganze 4 Plätze und keiner weiß warum. Das muss irgendein Datenfehler sein bei Fortuna. Das hätte ich mal fragen sollen. Das wären die Sachen gewesen, die Leute wirklich interessieren.
Richtig, richtig. Da müsste eigentlich viel mehr Platz sein. Da hast du vollkommen recht, Andi. Ja, und ich finde es aber tatsächlich als... Location, es waren jetzt heute insgesamt rund 780 Leute, hat die Fortuna gesagt, vor Ort knapp 700 oder rund um sie 700 stimmberechtigt, war eigentlich ziemlich genau die angemessene Größe. Also ich fand das Kongresszentrum persönlich immer ein bisschen zu groß.
Ja, die Aula hinten an der, weiß ich, an dieser Gesamtschule, die würden wir wahrscheinlich jetzt sprengen.
Ja, genau.
Das waren so die ersten Jahre, das war immer schön.
Das war schön, aber hatte eben auch echt so einen Schulkonzerts-Charme, ne? muss man dann sagen. Ja, überraschend waren alle da. Wir haben heute immer so spaßeshalber überlegt, wie blöd das wäre, wenn Klaus Allofs heute krank geworden wäre und sich dann hätte rechtfertigen müssen, warum er nicht da ist.
Ja, er musste sich so schon genug rechtfertigen.
Hat er auch gemacht, dazu kommen wir jetzt. Und ansonsten die Mannschaft und die Trainer waren vollständig, also soweit das Gesundheit zuließ, angetreten. Das war ja auch in der Vergangenheit nicht immer der Fall, aber ich glaube, da war auch intern so die Botschaft, wir zeigen Geschlossenheit, wir rennen nicht davon. Ich sag mal, wegbleiben kann man, wenn es gut läuft. Da waren dann in den letzten Jahren ja meistens nur irgendwie Captain, Vize-Captain da. Aber das fand ich als Zeichen durchaus okay. Und dann kam als allererstes der Vorstandsbericht von Alexander Jobst, der natürlich einerseits auf das große Gesamte guckt, andererseits aber natürlich auf so seinen Fachbereich im Speziellen, also Stichwort Marketing, Sponsoring etc. Und da hatte er, ja, ich sag mal, die Kernbotschaft gehabt, dass der Sport gerade, das ist jetzt nun wirklich kein Geheimnis, gerade nicht sehr gut läuft. Da war auch von seiner Seite durchaus Selbstkritik da, aber dass der Verein zumindest ja in anderer Sicht durchaus ordentlich aufgestellt ist.
Er sagte, insgesamt geht es uns wirtschaftlich gut und der betonte halt auch die Planungssicherheit mit den Partnern über Fortuna für alle, dass man also sagt, naja, bis mindestens 2028 haben wir eine gewisse wirtschaftliche Planungssicherheit und auch der Arena-Vertrag ist bis 2029 festgeschrieben, was die monetären Inhalte angeht, sodass man also da durchaus sagen kann, naja, ein Status quo haben wir jetzt erreicht, um den müssen wir uns jetzt erstmal zumindest keine größeren Sorgen machen, sondern eher sogar noch ein bisschen ja, mehr Einnahmen vielleicht generieren, denn die Stadt soll wohl demnächst rund 20 Millionen Euro in den Ausbau, die Modernisierung der Arena nochmal in die Hand nehmen und da könnten wir, ich weiß nicht genau, was sie da machen, aber da könnten wir wohl dran partizipieren, möglicherweise hat das auch nochmal irgendwie mit Logenausbau oder Ähnlichem zu tun.
Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, jetzt im Rahmen dieses Arena-Vertrages, also das hat er nochmal hervorgehoben. Und da muss man natürlich auch sagen, das ist allerdings ein Punkt, den hat er erst später erwähnt, natürlich ist Fortuna aktuell selbst alleine nicht in der Lage, 20 Millionen in Ausbauarbeiten in der Arena zu stecken. Aber man hat ja schon ein paar Dinge gesehen, unter anderem den Biergarten, da hat man natürlich auch Partner für mit reingeholt. Letztes Jahr kam ja schon die neue LED-Beleuchtung, auch diese neuen Werbebanden, das ist jetzt für uns Fans vielleicht, na gut, die Decken-LED-Beleuchtung, die insgesamt auch was heller ist, ich finde, das merkt man schon im Stadion, die ist ja vielleicht noch so ein bisschen relevant. Jetzt die oberen digitalen Werbebanden interessiert uns jetzt, glaube ich, aus Fansicht eher nicht so sehr. Aber Ja, diese Dinge, grundsätzlich hat er gesagt, die aktuelle Saison sei kein Leckerbissen. Das fand ich einen sehr schönen Euphemismus. Und ja, er sagt, jede Woche braucht es harte Arbeit, aber man habe auch daraus gelernt. Das fand ich etwas diffus. Woraus hat man jetzt was gelernt, Alex? Aber interessant ist, er hat nochmal auch schon in seiner Antrittsrede, weil er natürlich wusste, dass viel Kritik Richtung Klaus Allofs kommen würde, hat nochmal da schon sozusagen das klare Vertrauen auch in Klaus Allofs als seinen Vorstandspartner ausgesprochen, um da sozusagen auch gar nicht erst irgendwelche Zweifel aufkommen zu lassen. Und insgesamt war seine Botschaft, und das war jetzt grundsätzlich auch eine Botschaft von Fortuna, und das war auch die gute und richtige Botschaft, dass man eben, also sie haben sehr darauf gesetzt, so diesen Schulterschluss irgendwie hinzubekommen. Ne? Nur gemeinsam geht es, nicht zerfleischen, nicht jetzt die Schuldzuweisung irgendwie immer bei anderen gesucht, sondern das hat er eigentlich auch schon ganz okay in seiner Rede rübergebracht, wie ich fand. Und er hat natürlich adressiert, und das ist etwas, da hat er natürlich vollkommen recht, dass gerade wenn es jetzt mal sportlich nicht läuft, dass eben dann viele andere Dinge auch negativ gesehen werden. Ich meine, Thema Fortuna für alle kommen wir gleich auch noch. Da gab es natürlich auch ein paar Wortmeldungen dazu. Es ist fast ein bisschen ein leidiges Thema, weil irgendwie immer die gleichen Punkte da auf den Tisch gebracht werden. Aber ja, grundsätzlich hat er recht, dass man schon von einer guten wirtschaftlichen Entwicklung sprechen kann, weil eben mal unabhängig von Fortuna für alle zum Beispiel Dinge wie das Ticketing trotzdem sich positiv entwickelt haben. Das wird dann immer argumentiert, das hat halt mit dem sportlichen Erfolg zu tun und so. Na, weiß ich nicht. Ich glaube, das Fundament hat sich schon erweitert. Ich sage jetzt mal, da wurden neue Zielgruppen oder neue Leute erschlossen für Fußball in Düsseldorf. Das merkt man, finde ich, dass selbst in der Phase, wo es nicht läuft, wir trotzdem noch über 30.000 Zuschauer haben. Na, man fragt sich halt immer bei diesen ganzen Konzepten, gerade bei Fortuna für alle, was würde eigentlich in der Bundesliga da passieren? Das ist ein bisschen schade, dass das so weit bisher noch nicht gekommen ist. Aber grundsätzlich hat er eben recht mit diesen langfristigen Dingen, die wichtig sind, und auch Merchandising ja jetzt ein Rekord über 6 Millionen. Auch das kann er sich vom Marketingteam durchaus mit auf die Fahnen schreiben lassen. Und dann hat Fortuna, und das ist ja auch etwas, das wir jetzt noch nicht bisher in der 100. Folge, haben wir es jetzt logischerweise nicht thematisiert, hat Fortuna, und das hat ja auch er nochmal angesprochen, diese Woche was sehr Schönes, sehr Positives für den Verein mit der Stadt verkündet, nämlich dass uns größere Teile des Geländes am Flingerbroich überlassen werden von der Stadt. Die genauen Modalitäten kennen wir jetzt natürlich nicht, aber es wird nun also aus einer Bezirkssportanlage eine Vereinssportanlage. Und das ist ein Thema, das hatten wir auch, glaube ich, im Rahmen des Mitgliederforums, ja, war es Finanzen oder Sport ausgesprochen, dass nämlich da die lange Zeit die Problematik bestand, dass diese Anlage im Grunde für jeden offen ist, weil es ja eine Bezirkssportanlage ist. Das ist jetzt ja grundsätzlich was Schönes, eine offene Sportanlage für Leute, aber für einen professionellen Fußballverein mit einem professionellen 3-Sterne-Nachwuchsleistungszentrum ist das schon ein Problem, wenn da auch nachts, keine Ahnung, jetzt mal die Leute irgendwie saufen und die Bierdosen hinschmeißen. Ja, weil es kein geschlossenes Gelände ist,
klar,
oder
richtig,
so etwas. Ja. Und das macht es natürlich auch schwerer zu rechtfertigen, warum man da jetzt in die Infrastruktur was investieren sollte. Neue Kabinen oder Dinge am Platz etc. So dass das tatsächlich für Fortuna ein sehr wichtiger Schritt ist. Und dass sie es betont haben, fand ich auch insofern total richtig. Ist jetzt bestimmt auch kein Zufall, dass es natürlich diese Woche verkündet wurde.
Das ist ja bei diesen Nachrichten häufiger so.
Richtig, da arbeitet man immer so ein bisschen auf solche Dinge hin. Aber grundsätzlich ist das eine gute Sache, weil das ist ja das Fundament, in das Fortuna investieren muss und wird. Das ist nämlich das, was er auch gesagt hat. Da werden zeitnah mehr Infos folgen. Wir wissen schon, dass mehr Rasenplätze auf dem Areal angelegt werden sollen und auch erneuert werden sollen teilweise. Man sprach aber ganz konkret von der Umsetzung in 2026.
Genau, und kleine Schritte statt großer Illusionen, hat er gesagt.
Ja, das war, da habe ich auch zu Klaus Allofs geblickt, als er nämlich dann ansprach, dass so ein Funktionsgebäude, wie es ursprünglich an der Arena avisiert war, für uns als Fortuna Düsseldorf aktuell komplett überdimensioniert sei. Und Allofs mit Pokerface, aber den Blick, also da habe ich auf jeden Fall rübergeguckt, denn er war ja damals mit Thomas Röttgermann da durchaus einer, der da federführend ist. Und ich hätte natürlich gerne so ein Gebäude, wie Allofs es da damals vorgestellt hätte, aber ich verstehe auch, dass das, wo soll das Geld in der zweiten Liga dazu herkommen. Ne? Das ist so ein bisschen die Frage da.
Ja.
Ja, aber er schloss mit den Worten und ich freue mich, dass bei ihm Daniel Thune bleibenden, also was Bleibendes hinterlassen hat. Er sprach nämlich davon, dass man sportlich maximal unzufrieden sei und das ist ja nur sowas von Thune-Formulierung.
Ja.
Das hat mich gefreut, aber er sagte eben auch, das war so seine Kernbotschaft, als Verein ein solches sei man gut aufgestellt. Ich weiß, da gibt es Leute, die da anderer Meinung sind. Die teile ich jetzt nicht so sehr. Ich sehe es, aber da kommen wir vielleicht dann auch gleich noch, nicht so, dass hier alles zusammenbricht, wenn Fortuna mal eine schlechtere Saison hat. Aber wie gesagt, dazu kommen wir vielleicht gleich dann nochmal im Detail. Dann kam nämlich der Finanzbericht von Arndt Hovemann. Ich glaube, den können wir sehr kurz fassen, weil da verweisen wir einfach auf unsere Folge, ich weiß gar nicht, war es die 95 plus 1 zum Mitgliederforum-Finanzen?
Ich glaube ja, ich glaube ja. Ich habe mir tatsächlich drei Notizen gemacht zum Bericht von Arndt. Nämlich fand ich ganz interessant, wir haben Zuschauereinnahmen von rund 15 Millionen Euro gehabt. Davon 10 Millionen Euro Public und 5 Millionen Euro aus der Hospitality. Also das finde ich schon... Sagen wir mal, ein Drittel der Zuschauereinnahmen kommen aus den VIP-Bereichen. Das ist schon echt eine Menge.
Das hat damals Uli Hoeneß auf der Jahreshauptversammlung den Fans ja auch mitteilen wollen.
Ja. Wir haben ungefähr 37.000 Mitglieder. Das war jetzt eine aktualisierte Zahl. Und die Kernbotschaft, die er noch rüberbrachte, war, das mühselig aufgebaute Eigenkapital kann durch ein sportlich sehr schwaches Jahr auch sehr schnell wieder aufgebraucht sein. Das,
da hat er recht. Ja. Und das ist ja auch eine Gefahr, die, glaube ich, viele Leute sehen. Aber da muss man dann auch nochmal betonen, das war übrigens auch schon bei uns so, dass die Einordnung von Arndt Hovemann durchaus kritisch war. Also es war auch schon beim Mitgliederforum so, weil das ja gerne auch mal kritisiert wird, dass er das alles als so positiv verkaufen würde.
Ja.
Und es gibt Dinge, man muss das einfach differenzieren. Es gibt Dinge, die man sehr positiv sehen kann, nämlich die durchaus positive Entwicklung beim Bereich Sponsoring, Zuschauereinnahmen etc. Und grundsätzlich sind die Transfererlöse ja auch sehr positive Summen. Aber es ist natürlich klar, dass es sehr gefährlich ist, wenn eine positive Bilanz vor allem darauf beruht. Man muss aber sagen, die Schritte, das haben wir auch im Finanzbericht gesagt, die Schritte, die ja in den anderen Säulen, sage ich jetzt mal, wie Merchandise, Sponsoring, auch Ticketing, aufgebaut werden, die gehen ja alle in die richtige Richtung.
Ja.
Die werden ja sukzessive gesteigert. Man kann da einfach nicht erwarten, dass die einfach von 5 Millionen auf 20 gehen. Ne? Aber diese Zahlen gehen ja nach oben. Und das trotz zurückgehender TV-Einnahmen. Klar, also die waren jetzt sehr massiv, die Unterschiede, dadurch, dass wir vorletzte Saison ja diese hohen DFB-Pokaleinnahmen hatten mit dem Halbfinale. Aber wir sind ja auch noch im TV-Ranking gefallen. Und wir haben also fast 7 Millionen weniger an TV-Geld reinbekommen. Und das TV-Geld ist immer noch, ist nicht ganz ein Viertel unserer Einnahmen, aber es ist ein wichtiges Standbein. Und wenn man überlegt, dass die Gesamterlöse nur 1,5 Millionen zurückgegangen sind, obwohl die TV-Gelder 7 Millionen zurückgegangen sind, wurde auch durch die Transfererlöse ausgeglichen, aber eben auch dadurch, dass andere Bereiche gewachsen sind. Dann verstehe ich schon, wenn er sagt, das ist grundsätzlich ein gutes Ergebnis. Da würde ich ihm auch nicht widersprechen. Aber es ist eben auch wichtig, darauf hinzuweisen, es hängt halt von diesen großen Ausschlägen aktuell ab, ob man positive Erlöse erzielt. Aber sollten wir zum Beispiel dieses Jahr dann doch die Corona-Hilfen nicht zurückzahlen müssen und vielleicht auch noch die anderen bewilligt bekommen, dann, und das meinte er ja auch damit, das hat positive Auswirkungen auf das Gesamtergebnis, dann kann sich da in der Tat noch ein bisschen was tun. Also das sieht gut aus. Und man hat ja auch, das hatten sie auch auf dem Finanzforum schon gesagt, es gibt hier jetzt einen besseren ÖPNV-Vertrag, der ein bisschen günstiger für Fortuna da aussieht. Also so gesehen ist das ganz gut.
Ja, und dann kam der Auftritt, auf den wahrscheinlich
die meisten
der 780 Anwesenden gewartet haben, denn Klaus Allofs trat ans Mikrofon und sagte als erstes mit Blick auf den Rhein, Wasser beruhigt, vielleicht hilft das ja. Er wirkte auf mich tatsächlich ein wenig angespannt, als er da so ans Rednerpult getreten ist. Er wirkte ein bisschen nervös, fand ich.
Ein bisschen konnte man das merken hier und da. Da hat dann die Stimme auch mal gezittert, aber klar, du sprichst auch in einem Saal vor 800 Leuten, das ist dann auch nicht immer so jedermanns Sache. Ja, und er hat tatsächlich auch gar nicht erst, also eigentlich geht es ja vor allem um die letzte Saison, aber ihm war natürlich klar, dass der Elefant im Raum die aktuelle sportliche Lage ist und die hat er auch gleich zumindest adressiert Und ja, da hat er schon ganz klar gesagt, dass man, also was soll er auch anderes erzählen? Da hat er jetzt keine Ausflüchte gesucht und irgendwie darüber gesprochen, dass wir ja Pech hatten mit Schiri-Entscheidungen und Verletzungen, sondern hat einfach gesagt, nee, das ist auf allen Ebenen einfach nicht genug gewesen und dass er auch ganz klar sagt, er steht da in der Verantwortung. Natürlich ist er da nicht allein Schuldiger, aber er versteht da jede Kritik. Also das fand ich schon gut. Ich denke, das ist auch, sagen wir mal, das ist das, was man an Selbstkritik erwarten kann, durfte, vielleicht musste. Mehr halte ich für unrealistisch. Ne? Also er macht jetzt keinen Kniefall vom Plenum und bittet um Verzeihung. Aber er hat da schon ganz klar angesprochen, dass sie ja offenkundig in einigen Bereichen falsch gelegen haben und hat dann auch die Frage in den Raum gestellt, ja, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Und da hat er eben angesprochen, ja, also gerne will man natürlich weniger Veränderungen im Kader haben und er sieht sicherlich diesen Kaderumbruch schon als einen der Gründe. Aber, und das haben wir auch hier wieder betont, man ist natürlich als Fortuna Düsseldorf in vielen Zwängen gebunden. Ne? Man kann eben nicht einfach neue Spieler holen oder man hat jetzt auch nicht ein Repertoire an absoluten Top-Talenten, die sofort in der zweiten Liga im Nachwuchs funktionieren würden etc. Das war auch später nochmal eine größere Diskussion, aber das Handeln ist natürlich durch die wirtschaftliche Lage immer so ein bisschen bestimmt und da ist es natürlich dann auch einfach so, dass Spieler wie Johannesson oder auch Siebert einfach, also bei Siebert war damals klar, dass der ein Top-Talent ist und dass viele Clubs an dem interessiert sind. Natürlich kannst du mit dem nur einen mehrjährigen Vertrag schließen, wenn er eine Ausstiegsklausel hat. Und genauso ist es mit einem isländischen Nationalspieler, der Anfang 20 ist, wie Johannesson. Du kannst solche Verträge nicht ohne solche Klauseln schließen. Und da hast du dann als Verein auch relativ wenig Wahl. Also die Alternative ist, du gibst Siebert keinen Profivertrag, was halt katastrophal auch aus wirtschaftlicher Sicht wäre. Ja. Und die Alternative ist, dass so ein Spieler wie Johannesson eben nicht verpflichtet ist. Also das muss man sich immer klar machen, weil das wird natürlich auch sehr gerne pauschal von eher uninformierten Leuten so in den Raum geworfen. Ne? Warum? Da musst du mit ihm einfach mal ein Machtwort reden, dass die bleiben und so. Ja, so funktioniert das leider nicht, Leute.
Ja, und er sagte auch, dass das Vorgehen wurde mit aller Überzeugung getroffen. Das, was sie gemacht haben, haben sie darum gemacht, weil sie davon überzeugt sind. Aber es hat halt einfach an zu vielen Stellen nicht gereicht. Und da gibt es halt viele, viele verschiedene Stellhebel.
Das ist natürlich alles immer etwas unkonkret, aber da ist auch die Frage, wie konkret kann man in so einem Rahmen dann trotz allem werden. Mhm. Aber er hat die Prinzipien genannt. Man sucht natürlich immer nach Qualität. Gleichzeitig ist aber eben die Durchlässigkeit aus dem Nachwuchsbereich nach oben ist ein Faktor. Und wenn man ehrlich ist, in den letzten Jahren unter Tune und auch zuletzt unter Anfang sind immer Spieler irgendwie nach oben gekommen. Was weiß ich, vor ein paar Jahren, sei es Jonan Niemietz oder Tim Oberdorf oder sowas, ne, in der näheren Vergangenheit oder ganz nah, also Siebert natürlich auch, oder jetzt ganz nah jemand wie Sima Suso oder Egoli, von dem, das hat er gesagt.
Genau.
Das ist eine Vorabinfo, der nächste Woche einen Profivertrag, also Elias Egoli, nicht sein Bruder, der nächste Woche also auch einen Profivertrag bei Fortuna unterzeichnen wird. Und also diese Durchlässigkeit, die ist durchaus gegeben und natürlich immer diese Vorgabe, auch Werte zu schaffen, weil da sind wir wieder bei der wirtschaftlichen Situation, dass also wir in der Transferpolitik Erlöse erzielen wollen und müssen, ist Teil des Konzepts. Das ist uns in den letzten Jahren auch gelungen. Und ich sage jetzt mal, die ganzen Schwarzmaler, die jetzt sagen, wenn wir jetzt die nächste Saison schlecht abschließen, dann will keiner unsere Spieler. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass selbst wenn wir die Saison schlecht abschließen, dass dann trotzdem ein Markt für einen Christian Rasmussen da ist. Ne? Das ist einer bei Ajax ausgebildet, Anfang 20, der funktioniert bei uns nicht, als ob da nicht ein anderer Club sagt, naja, komm doch, die 2-3 Millionen oder was er dann als Klausel hat, das wagen wir mal, denn das kommt durchaus vor, dass da einer in der zweiten englischen Liga dann sagt, ja. Ne? Denn also wenn ich den Spieler scoute, dann sehe ich ja, dass die Anlagen sind alle da, ne? Dann das, was nicht da ist, sind typischerweise die Dinge, die ein Trainer hinkriegt. Ne? Mhm. Und da ist es jetzt eher an Markus Anfang, das zum Beispiel hinzubekommen, was dann auch Daniel Thun ja nicht hinbekommen hatte. Mal sehen, wie das ist. Aber ne, also grundsätzlich finde ich, muss man es nicht ganz so schwarz sehen. Ich finde vor allem muss man das immer, man kann das nicht pauschal beurteilen, sondern du musst immer die Einzelfälle beurteilen. Auch wenn wir später darüber reden, wie es mit Verletzungsanfälligkeit aussieht, dann ist das ein ähnliches Prinzip. Aber ja, er hat auf jeden Fall eingeräumt, also das war spielerisch zu wenig, aber, und das war nur ein Nebensatz, aber auch wichtig, aber auch in puncto Fitness. Mhm. Und okay, Verfügbarkeit, damit meint er natürlich die Verletzten-Geschichte. Aber das Thema Fitness, das scheint mir eins zu sein. Wenn wir auch diese Saison so ein bisschen unsere Laufwerte angucken, das ist alles ein bisschen schlechter als in den Jahren davor. Und bestimmt nicht, weil wir schlechter im Sommer gearbeitet hätten, ne? Und, oder die Mannschaft vielleicht da nicht fit ist. Ich glaube, da ist viel auch Kopf, eben Wille.
Ja, und dann gab es halt auch den Appell an die Mannschaft, die ja in voller Stärke da war. Er sagte, Talent alleine reicht nicht. Es braucht Begeisterung, Fleiß, Teamgeist, Robustheit, Siegeswille und Verfügbarkeit. Das waren die Worte, die er da in den Raum gestellt hat. Und
ja, und dann hat er für Gelächter gesorgt.
Ja, da ging ein Raunen durchs Publikum, denn er sagte...
Das war kein Raunen, das war ein Lachen. Als er nämlich sagte, ja, die nächsten Begegnungen werden die Wende bringen. Also jetzt gegen Magdeburg und in Dresden. Das Plenum hat gelacht.
Müssen und werden die Wende bringen, ja.
Das fand er auch nicht lustig, dass die gelacht haben. Aber klar, wenn du dich damit hinstellst, also nur durch Handaufleben und es auf der Mitglied der Versammlung aussprechen, ich gebe zu, da glaube ich sie mir jetzt auch noch nicht. Das will ich erst mal sehen.
Ja. Und dann?
Dann ging es zum Rückblick auf 24-25. Da haben wir ja natürlich auch schon sehr viel drüber gesagt. Das können wir vielleicht auch schneller zusammenfassen. Klar, es war eine gewisse, er hat es Bewährungsprobe genannt, nach Relegationstrauma und mit den Abgängen letzten Sommer wie Tanaka, wie Engelhardt, Jollis. Das ist klar, das war nicht einfach. Und er hat aber auch eingeräumt, man konnte diese Abgänge sportlich nicht kompensieren. Da gibt es auch keinen Widerspruch. Trotzdem gab es einen guten Start, auch weil alle zusammengestanden sind nach der Relegation. Das kann man auch wirklich allen Handelnden nur positiv attestieren. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Da gibt es auch wirklich andere Beispiele von anderen Vereinen, wie alles auseinandergegangen ist. Und dann sagt er, hatten wir aber auch Probleme mit Transfers. Exemplarisch Quateng, der vielversprechend anfing, sich dann aber nach gutem Start verletzte, aber auch dass etablierte Spieler wie Vermey auch durch Verletzungen viel außer Form war etc. Und er sagt auch, ja, es war selten unterhaltsam, also genau die Dinge, die wir eigentlich auch gesagt haben oder unbeschwert, alles wirkte zäh und das hatten wir ja auch so gesagt. Man hatte immer das Gefühl, irgendwie es fehlt Leichtigkeit in unserem Spiel und das hat er eigentlich dann nochmal bestätigt, also auch dass da das nicht uneingeschränkt positiv war. Also ich fand das schon im Rahmen dessen, was man erwarten kann, alles durchaus reflektiert mit einer offenen Kritik, ohne dass man jetzt hier irgendwelche Leute an den Pranger gestellt hat. Das bringt ja auch in dem Zusammenhang nichts.
Da hat er noch die weitere Professionalisierung angesprochen, sowohl im Scouting, wo man also auch das Datenscouting jetzt wohl noch vertieft nutzen möchte. Ich hatte auf der Rückfahrt gesehen, dass du da schon tiefer eingestiegen bist in die Anbieter.
Du solltest vor allem auf die Straße achten auf der Rückfahrt. Du
hast, ach, das macht das Auto da alles selber.
Da war ich etwas besorgt. ja, er hat konkreten Namen genannt von dem neuen Leiter des Scoutings, nämlich Tobias Vierkötter, der vorher beim 1. FC Köln war, der ab 1.1. das übernimmt. Und da hat er konkret gesagt, gerade was die Themen Datenscouting betrifft, soll er da, sag ich mal, also es ist nicht so, dass der Fortuna gar nichts macht, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, aber dass er dann mit unter anderem Leuten wie Julian Schauerte, der ja jetzt da zugestoßen ist und ganz lange dabei, Goran Vucic, ehemaliger Spieler, dass sie da also auch das Scouting jetzt weiterentwickeln sollen, ohne dass das Scouting jetzt in der Vergangenheit stets falsch liegt. Ich finde, unsere Quote ist da eine relativ normale. Jetzt erheben diese Saison mal was schlechter, vor 2 Jahren mal was besser.
Ja,
das Jahr davor vielleicht so leicht unterdurchschnittlich, wie das so ist. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, vernünftig. Und dann hat er noch, da gab es auch ein bisschen Geschmunzel, über die neue Infrastruktur an der Arena gesprochen. Ja. 4 neue Container gibt es.
Yay!
Ja. Für Trainerbüros, Mannschaftsraum, Essensraum mit Küche für sportgerechte Ernährung. Da haben wir ja auch einen Koch. Und die Trainingsplätze wurden bearbeitet, namentlich der Rasen mit der Firma Pfeiffer mit 2F.
Ja. Hab ich habe nochmal nachgeguckt. Jetzt haben wir beinahe ideale Bedingungen. Ist wortwörtlich zitiert. Das habe ich mir extra aufgeschrieben. Beinahe ideale Bedingungen.
Ja, und interessant. Da gab es auch neulich schon einen Artikel in der Rheinischen Post zu, aber zum Thema Verletzungsprophylaxe hat man in der Vergangenheit auch was gemacht. Auch da hat man Datenanalyse oder betreibt man Datenanalyse zusammen mit der Firma Striker Labs, Striker mit Y. Mhm. Kann man sich alles mal anschauen, habe ich tatsächlich in den kleinen Phasen, wo es mal Durchhänger gab heute, sagen wir mal beim 8. Kassenprüfer, der Vorstellungsrede.
Da kommen wir später noch zu, das ist bitte nicht spoilern.
Ja, ja. Und da habe ich mal geguckt, was die so machen. Das ist alles ganz interessant. Das sind so GPS und physische Daten, die gesammelt werden während Training und Spielen und wo auf Basis derer man die Dosierung oder die Belastungssteuerung, wie man so schön sagt, für die Spieler angeht. Das Problem ist, es trägt natürlich noch keine Früchte, aber man sollte jetzt auch nicht so tun, als hätten die Leute da keine Ahnung. Vielleicht ist auch, und man muss dann eben die Einzelfälle betrachten, ne? Also sagen wir mal, Stichwort Tim Rossmann hat jetzt gerade keine verletzungsbedingten Probleme, sondern ist, das hat Alofs heute nochmal bestätigt, ist krank.
Genau.
Wir wissen nicht, was er hat, aber es klingt ja ein bisschen was
langwieriger. Ist nicht fußballinduziert.
Ja. Richtig. Und ja, diese Probleme kann man dadurch natürlich dann nicht so in den Griff kriegen. Dann noch ein bisschen Richtung NLZ geguckt, da gab es jetzt aber keine neuen Sachen, aber natürlich hat Dominik Roll uns ja schon zum Sommer verlassen. Patrick Fabian kam vom VfL Bochum da als administrativer Leiter im NLZ. Dominik Roll ist ja jetzt Geschäftsführer Sport, meine ich, beim SC Paderborn. Also durchaus in einer etwas elaborierteren Rolle als jetzt bei uns. Also es war für ihn jetzt zum einen sportlichen Aufstieg und zum anderen kommt er aus Ostwestfalen. Das hat Alofs heute auch nochmal eingeräumt, sodass es für ihn in die Heimat zurückging. Und auch da gibt es wohl, ja, oder war jetzt eben diese NLZ-Geschichte am Flingerbruch ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil man jetzt zusätzliche Trainingsplätze bauen kann. Er hat da nochmal den Burkhard, wie heißt der, Burkhard Hintsche und Eva Kunert bei der Stadt explizit gedankt. Ja, es gab einen Preis in der Nachwuchsarbeit, das hatten wir, glaube ich, so nie erwähnt. Ich hatte es auch nicht so richtig mitgekriegt, so für die Verzahnung von Ausbildung, also Schule und Fußball, hat die Fortuna tatsächlich einen Preis bekommen, weil das wohl besonders gut funktioniert. Im NLZ hat ein bisschen auf so die Ex-Spieler, die bei uns da so im Nachwuchs tätig sind, mal kurz den Scheinwerfer geworfen. Also von Adam Botzek über Robert Niestreu hin zu Kai Schwertfeger, was man vielleicht auch nicht so weiß ist. Also alles so Ex-Spieler, die jetzt gerade, Rufen Hennings, ne, der da jetzt angefangen hat, die in dem Bereich tätig sind. Man hat ein bisschen auf die Entwicklung bei den Frauen und Mädchen geguckt. Die sind ja aufgestiegen letzten Sommer, also sowohl die U17 als auch das Frauenteam. Seit dieser Saison haben wir jetzt auch ein U15-Team, ein drittes. Und das ist natürlich auch eine zentrale Säule bei Fortuna für alle. Das wird weiter gefördert. Ich glaube, sie tun sich etwas schwerer jetzt in der Bezirksliga. Man merkt schon, dass die Früchte hängen ein bisschen höher jetzt. Also da gibt es auch hier und da schon mal eine Niederlage.
Das gibt es ja mal ein Gegentor,
ja? Ja. Es ist nicht so. Es ist jetzt nicht mehr ganz so einfach.
Ja.
Junioren und Nachwuchs, ne? Genau.
Ich hätte jetzt gesagt, die Mädchen- und Frauenfußball starke Ergebnisse und dann ich auf die Kommunikation.
Nein. Er hat ja auch über die Junioren gesprochen, hat Dani kurz Kreide geholt.
Nee, da habe ich geschaut, U23. Wie die Präsentation weitergeht.
Mhm. Ja, da gab es ein paar technische Probleme. U23 gab es ja doch durchaus viele Wechsel. Es sind jetzt 5 Spieler aus der U19 hochgezogen worden. Letzte Saison Platz 11, sicherlich ein ordentliches Ergebnis. Und da hat er ganz gute Zahlen genannt. Also wir hatten letzte Saison insgesamt 35 Kadernominierungen von Spielen aus der zweiten Mannschaft und 8 Einsätze immerhin in der ersten. Das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Und da in dem Zusammenhang hat er auch sich zu dem Profivertrag von Egoli geäußert. Die U19 ist bekanntermaßen letzte Saison bis ins Achtelfinale gegen Schalke vorgestoßen und dort erst in der Nachspielzeit gescheitert. Das war auch auf Sky damals zu sehen. Die U17 hatte leider die Quali für die A-Liga verpasst. So, und jetzt kannst du zu deinem Thema Kommunikation
kommen. Ja, mein Spezialthema. Ich bin ja hier der Kommunikator, der Kommunikationsspezialist unseres Podcasts. Ja, da hat Klaus Alofs den Weißmann-Transfer dann ja erstmalig, glaube ich. Ja, auf dem Mitgliederforum hat er sich da schon mal zu geäußert, aber zumindest jetzt der breiteren Öffentlichkeit.
Hat er nicht.
Nee, stimmt gar nicht. Stimmt, da wurde es gar nicht genau richtig. Da,
hat er
da,
nicht.
Da war Tino Polster hinterher froh, glaube ich, dass es nicht drauf kam. Ja.
Er hat es nur bei Sky mal angesprochen, weil er gefragt wurde.
Ja, und da hat er also gesagt, naja, also diese Brisanz, die das Ganze mit sich brachte, politisch, weltanschaulich, wie auch immer, wurde wohl durch ihn vollkommen falsch eingeschätzt und er bat da um Verzeihung. Das fand ich gut und richtig.
Ja, hat er sich für entschuldigt. Er sprach grundsätzlich davon, also Kommunikation bei Fortuna soll nahbar, transparent und kommunikativ sein. Ja, da habe ich mir schon gedacht, ja, außer bei Sean Weißmann und bei der Impfpass-Geschichte von Markus Anfang, da hat auch noch kein Mensch drüber gesprochen bei Fortuna. Ich sage jetzt nicht, dass man das in den Fokus rücken muss, aber ich hätte das persönlich, und ich bin natürlich nicht so ein Marketing- und Kommunikationsfachmann wie Klaus Allofs oder du.
Richtig. Ne?
Ich persönlich hätte das Thema offensiv angesprochen, um da sozusagen einmal alle Fragen vom Tisch zu holen. Mhm. Auch Markus Anfang da vielleicht in einem kleinen Video sich einmal nochmal zu äußern zu lassen, dass alle vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Verständnis entwickeln. Und ich glaube, dann wäre das auch komplett in die Schublade gegangen und niemand hätte da mehr drüber gesprochen. Ist jetzt auch nicht der allergrößte Fokus und ist auch nicht das Allerwichtigste, aber so Totschweigen mag ich nie bei solchen Themen. Adressier es doch kurz, ordne es ein, gut ist. Aber okay. Naja, und zu Sean Weißmann hattest du es ja gerade schon gesagt, da hat er auch dann am Ende noch gesagt, mit dem Wissen von heute hätte er das mit Sicherheit nicht gemacht. Aber ja, das muss man auch nicht en Detail aufdröseln. Da gab es auch später nochmal auch ganz klare Kritik aus dem Aufsichtsrat und vor allem auch über die verzögerte Kommunikation. Also genau das Thema, was wir in unserer Sonderfolge auch sehr stark kritisiert hatten, dass wir uns da als Vereinsmitglieder irgendwie in eine Ecke gestellt fanden und da halt keine Kommunikation kam. Und das war jetzt nicht selbstverständlich. Das hätte Klaus Allofs auch ehrlicherweise anders verkaufen können. Mhm. Ich will jetzt nicht über den Klee loben dafür, das wäre jetzt auch übertrieben, aber ich fand es gut, dass er das so gemacht hat, auch das so eingeordnet hat und ja, am Ende gibt es da ja auch nicht so viele zwei Meinungen zu und das finde ich auch gut, dass er das auch eingesehen hat.
Ja, sportliche Zielsetzung, hat er auch noch drüber gesprochen?
Ja, das hat mir weniger gefallen, was er da gesagt hat, muss ich ehrlicherweise sagen.
Okay, er sagte...
Weil ich finde, er hat es zu sehr relativiert, denn es gab die ganz klare Kommunikation vor der Saison, auch von ihm und von Alexander Jobst in einem großen Interview in der Rheinischen Post, wo beide gesagt haben, dass der Aufstieg das Thema ist und dass sie dieses Jahr angreifen wollen. Man kann Daniel Thunes, ich fand es immer unglücklich, dieses All-In, weil man das sehr falsch verstehen konnte und es wurde dann auch falsch verstanden.
Ja.
Aber er hat das auch heute so ein bisschen, ne, so dieses Alles oder Nichts, das muss ich korrigieren bei Daniel, das fand ich nicht so gut. Das war so ein Mini-Nachtreten in dem Zusammenhang, wo ich gedacht habe, naja, aber ihr habt doch die Vorgabe gemacht, Klaus. Nicht Daniel Thun. Das war jetzt nicht Daniel, also Daniel Thun hat es in diese Worte dann verpackt, die nicht perfekt waren und die man auch fehlinterpretieren konnte. Aber bitte tu nicht so, als seid ihr da nicht so offensiv rausgegangen. Und ich finde, da hat er nicht eingeräumt, dass es. Also ich verstehe, was er sagen wollte, weil ich persönlich bin auch nicht so der Typ, der das immer gut findet, wenn immer so gesagt wird, ja, wir wollen oben mitspielen, einstelliger Tabellenplatz wäre schön, ne? So ein Bullshit-Gerede. Aber ja, vielleicht, wenn es so läuft, wie es läuft gerade bei uns diese Saison, dann wird einem sowas echt um die Ohren gehauen und vielleicht muss man da wirklich präzise und geschickt kommunizieren, um nicht so eine Situation zu schaffen. Auf der anderen Seite, ich glaube, die Mannschaft hat sich auch letztes Jahr dieses Ziel schon intern gesetzt. Darum weiß ich gar nicht, ob die Druckkulisse immer so hoch ist, die man damit aufbaut, aber gut, das hat sich jetzt auch erstmal erledigt. Er hat ja auch gesagt, dass sie jetzt auch in der Kommunikation entschlossen haben, das anzupassen, das hat er ja auch neulich wohl bei Sky gemacht. Ich glaube, das Interview hatte ich nicht gesehen, aber nur davon gelesen.
Mhm.
Und das ist dann ja auch sinnvoll, dass man jetzt aktuell nicht mehr über Themen wie oben spricht, sondern jetzt müssen man Kräfte bündeln, um eben unten rauszukommen. Und das ist dann ja ganz okay.
Ja, dann sprach er noch über so ein bisschen die Themen an, die in der Kommunikation auch dann gut gelaufen sind. Es gab ja die beiden Sky-Dokus, die eine gewisse Nähe zum Verein zugelassen haben. Die Fortuna hat das mit eigenen Dokus ja ergänzt, über die wir auch gesprochen haben, über Weber in der Transferphase.
Ist alles okay aus meiner Sicht, ist jetzt aber auch, ich habe schon bessere Sportdokus in meinem Leben gesehen. Ich muss aber auch sagen, diese Sportdokus, es ist ein bisschen inflationär, was in den letzten Jahren da so veröffentlicht wird, weil die Leute halt sehen, es wird geguckt. Ne?
Naja.
Also gefühlt hat jeder Verein jetzt mittlerweile sowas, aber ich mag manchmal nicht, dass es bei Fortuna gefühlt, dass sie sehr stark versuchen, nach ihren eigenen Spielregeln das alles so zu machen und nicht so ein bisschen mal, ja, auch da ein bisschen, vielleicht hier und da mal auch ein bisschen die journalistische Freiheit mal ranlassen. Vielleicht nicht alles kontrollieren, sondern mal konkret einem Partner sagen, ja, jetzt macht ihr das mal. Also gefühlt war dieses Sky-Doku, gefühlt ist die zwei Approval-Prozesse bei Fortuna auch noch ein bisschen gegangen, weil das halt schon mega unkritisch war.
Ja, also es ist schon weichgespült, das ist schon richtig.
Erwarte ich jetzt vielleicht auch nicht und es ist auch interessant genug, aber eben, also die ganz großen neuen Erkenntnisse waren da jetzt auch nicht dabei.
Auf der anderen Seite willst du vielleicht auch nicht die Doku haben, wo war das denn, war das bei 1860 oder sowas, wo dann die Saison so dokumentarisch begleitet wurde, Ja, okay, das veröffentlichen wir jetzt nicht.
Ja, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes
das,
Thema.
Das will man ja auch nicht. Wo ich überrascht war, die Zahl kannte ich nicht, war, dass unsere Testspiele, gut, das Gute ist, die werden gestreamt, 30.000 bis 40.000 Zuschauende je Spiel. Das ist schon eine ganz schön große Zahl, wenn die so richtig ist.
Da können sie tatsächlich, und das ist jetzt kein Witz, mit unseren Wursttests gerade vor allem bei Facebook mithalten, die da eine unfassbare Aufrufrate haben. Rate haben. Ich empfehle das ja schon, habe es schon ein paar Mal empfohlen. Wir überlegen es ernsthaft noch als Teil der Wurstrubrik in die Folgen mitzunehmen, welche lustige Kommentare sich unter meinen Wursttests bei Facebook finden, die seit ein paar Wochen, Monaten jetzt sich in ähnlichen Gefilden wie unsere Übertragungen befinden.
Ja. Und dann haben wir noch einen Preis gewonnen, nämlich den einen PR-Preis, die Kommunikation rund um das Thema Fortuna für alle hat da gewonnen, und zwar die soziale Verantwortung und die emotionale Bindung wurden durch die Jury besonders gelobt. Da sagen wir auch von dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch.
Ja, es ist sicherlich ein Thema, was ja auch international Bass verursacht hat, ob das jetzt die besondere Kommunikation war oder eher inhaltlich, denn freie Fußballspiele bei einem Profifußballverein sind halt ein Thema, das durchaus disruptiv klingt und deshalb die Leute sicherlich aufmerksam macht, aber ich will das jetzt gar nicht kleinreden, das ist ja eine schöne Auszeichnung und da sage ich auch einfach tatsächlich Glückwunsch an alle, die da beteiligt waren. Und auch er hat natürlich am Ende versucht, diesen Schulterschluss, den auch Alex Jobst kommuniziert hatte, und das ist ja auch sinnvoll, auch gesagt, lasst uns jetzt den Blick nach vorne richten, lasst uns zusammenstehen und zusehen, dass wir sozusagen aus dieser Situation wieder rauskommen. Und es gab keine Buhrufe und es gab auch Applaus. Also ja, es war jetzt
nicht frenetisch, aber...
Nein, das kann man auch nicht erwarten, aber die Leute, die vom großen Knall vorher gesprochen haben, ich meine, die hatte ich bei Social Media, hatte ich da selber schon gesagt, jetzt aus knapp 20 Jahren Mitgliederversammlungen, habe ich schon häufig erlebt, dass der große Knall angesagt wurde und das dann relativ wenig kam. Es kam sicherlich von den organisierten Szenen, kam dann ein Sprecher, der auch ein paar Punkte gleich angemerkt hatte. Aber vom großen Knall kann man hier nun wirklich nicht reden. Ja, dann kann man relativ kurz halten, glaube ich, den Bericht des Aufsichtsrats von Björn Bogarding. Da gab es nochmal eben auch den Blick auf die Rückschläge, Relegation und die aktuelle Lage. Und da manchmal sind die Nebensätze ja die interessanten. Da fand ich ganz interessant, dass man genau beobachten würde, wie nun im Krisenmanagement die nächsten Entscheidungen aussehen. Das war natürlich ein offenes Geheimnis, wurde heute von niemandem angesprochen, nämlich dass Klaus Allofs Vertrag ja zum Saisonende ausläuft.
Ja, richtig.
Und der Aufsichtsrat dann natürlich ein gehöriges Wörtchen mitredet, wie das weiterläuft. Und ja, da war die Ansage natürlich ganz klar, dass wir jetzt genau gucken, wie du das hier managst, Klaus. Und das ist natürlich auch richtig, dass da jetzt aktuell ein bisschen Druck auf dem Kessel ist. Der ist ja schließlich auch für den Verein gerade da. Und ja, ansonsten hat er eben auch die Dinge gelobt. Stärkung des Standorts Flingern, Stärkung des Eigenkapitals und eben, dass diese Fehltritte wie Weißmann und die zu späte Reaktion, die aber Allofs auch eingeräumt hatte, dass so etwas nicht nochmal passieren darf. Und dass man auch da, ja, dass die Weiterentwicklung von Fortuna für alle durchaus spannend auch aus seiner Sicht ist. So, das war relativ kurz und kompakt. Was soll der Aufsichtsrat auch erzählen? Der ist ja inhaltlich nur Kontrollfunktionsorgan und eben nicht da operativ tätig, also im Idealfall. Und dann ging die Mannschaft immerhin unter Applaus. Also auch das ging, ich sag jetzt mal, respektvoll.
Ja.
Ist jetzt nicht so, dass es Buhrufe gab oder Versagen.
Es gab sogar Menschen, die aufgestanden sind.
Ja, Standing Ovations fand ich jetzt zu viel.
Ja.
Für das Geleistete. Ich bin noch nicht aufgestanden. Ich habe aber applaudiert. Ich finde, der Respekt gebührt dann auch irgendwie. Aber das war dann am Ende auch harmonisch. Und die anderen zwei Berichte können wir sehr schnell machen. Wahlausschuss Thomas Bolin.
Ja, da habe ich aber mir auch etwas aufgeschrieben.
Oha.
Das ist auch eher dieser Nebensatz, ne, den du eben jetzt auch hattest. Sondern Herr Bolin hat also gesagt, es ist nicht nur wichtig, wen man nominiert, sondern auch, wen man vielleicht nicht in den Verein holt. Und ohne Namen nennen zu wollen, also ich kenne die Namen nicht und er wollte keinen nennen, sagte er, naja, also da sind wir jetzt im Nachhinein auch sehr froh, dass wir diese eine Person nicht ins Boot geholt haben. Wer auch immer das ist.
Sehr ominös.
Ja, total.
Jetzt bin ich neugierig.
Aber fand ich wirklich interessant. Also, manchmal ist auch gut, wenn man Leute einfach nicht dazu nimmt.
Ja,
also anscheinend hatten sie Ideen mit irgendwem, was sie aber nicht gemacht haben.
Oder Leute hatten Ideen und sind auf den Wahlausschuss zugekommen.
Ja, und dann kam Peter Fox.
Alles tutti bei den Kassen. Von Peter Fuchs verkündet.
Ja, das war für mich der wichtigste Bericht.
Der vielleicht wichtigste Bericht ist ja auch die wichtigste Wahl später dann. Ja, und dann kam eigentlich der längste Teil, denn da kommen dann üblicherweise so die Wortmeldungen zu den Berichten. Ich fand es alles in allem, also natürlich ist jetzt nicht jede Wortmeldung da ein Burner, aber es gab Jahre, da war es wirklich an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Und da muss man ja schon sagen, also sagen wir mal, in der Vergangenheit gab es Leute, da zweifelte man auch ein bisschen an den kognitiven Fähigkeiten, die da ins Mikro getreten sind.
Aber mir fehlte leider, mir fehlte ein Satz. Denn normalerweise wird auf so einer Veranstaltung immer gesagt, die Mitgliederversammlung ist das wichtigste Organ des Vereins.
Ja, schade.
Das hat keiner gesagt. Ich
war
richtig
auch
traurig.
Keiner der Kandidaten schon in Basel, obwohl einer sagte, dass er seit den 70ern dabei ist.
Also, ja, einer hatte auch die.
Man merkt die Zeitenwende bei uns im Verein jetzt. Ne? Naja, aber wir hatten einen Freund, ein älterer Herr, Steuerberater Müller, nenne ich ihn jetzt mal, der, ja.
First World Problems.
Also er kritisiert diverse Sachen. Bei diesen Leuten ist dann immer, hat man sich dann manchmal, ja, wann kommt denn die Frage? Da ging es an das frühe Kritisieren von Anfang in Social Media. Ja, ja. Man kann ja bei Anfang gerade festhalten, dass er der schlechteste Fortuna-Trainer seit über 50 Jahren ist, rein statistisch gesehen.
Da kann man auch mal kritisieren.
Kann man auch mal kritisieren jetzt. Er sprach von 2 und 3 Spielen, das haben wir nicht gemacht, aber ich finde, der Zeitpunkt, wo man jetzt auch sein Wirken bereits kritisieren kann, ist jetzt erreicht, wenn seit so vielen Jahren kein Fortuna-Trainer so schlecht gestartet ist wie er. Mal losgelöst davon, ob er natürlich für alles was kann, mit Sicherheit nicht, das ist auch richtig. Ja, und dann hat er wirklich... Also er hat sich darüber ausgelassen, dass es zu viele Ordner ja im Stadion gäbe, wo ich mir sehr sicher bin, dass er keine Ahnung hat, wovon er spricht, denn wir haben uns da ja tatsächlich mit Arndt Hovemann genau über dieses Thema mal unterhalten und er hat uns ja wirklich erklärt, dass jedes Treppenhaus in der Arena einen Ordner laut Statuten benötigt, aber darauf ging er gar nicht ein, sondern sein Problem war das VIP-Parken in der Tiefgarage, dass da ja so viele Leute sein Auto untersuchen würden, inklusive Kofferraum und noch mehr Leute drumherum stünden, die gar nichts täten.
Das ist eine Katastrophe.
Ja, ja, ja. Das sind Probleme, die wir alle kennen, wenn wir zu den Spielen fahren. Ja, und das hat halt alles so lange gedauert bei ihm. Bestimmt 10 Minuten hat er da irgendwelche Sachen erzählt.
Ja, da hat er irgendeine Buchung in der G&V vermisst, stellte sich sehr schnell raus, als Arndt Hovemann sagte,
vorne vergessen.
Das ist unter Sonstiges. Ach so, ja, nee, dann ist ja gut.
Ja, ja, ja. Also ehrlicherweise inhaltlich nicht sehr sinnvoll. Viel, viel spannender war natürlich dann der Beitrag eines Sprechers, der, also er hat jetzt gesagt, er spreche für die Südtribüne.
Oder für stellvertretend für diverse Gruppen der Südtribüne.
Genau, genau. Und da hat man, ich sag mal so Themen, die da natürlich häufiger schon aufkommen, gesagt, man sei so grundsätzlich etwas besorgt um den Verein, jetzt weniger wegen der aktuellen sportlichen Situation, natürlich die auch. Aber man habe das Gefühl, dass der Verein keinem wirklichen Konzept, keinen wirklichen Plan folge. Mhm. Und man muss sagen, ich fand es sehr, sehr unkonkret einfach. Also wenn du Kritik hast in so einer Situation, bin ich der Meinung, da muss man sie auch ein bisschen konkreter ansprechen. Aber natürlich kam es zum Thema Fortuna für alle. Und es ist halt irgendwie so ein bisschen die alte Leier, dass ja, das läuft ja nur so gut, weil es ja so, ach, so toll bei Fortuna lief in den letzten Jahren. Und in dem Moment, in dem der Misserfolg ist, ist ja Fortuna für alle, dann fährt sie ja vor die Wand.
Ja, es tritt jetzt in die kritischste Phase ein.
Ja.
Warum?
Und sie haben Angst vor einem Scherbenhaufen. Also es ist natürlich richtig, dass Fortuna für alle auch vom sportlichen Erfolg abhängt. Aber jegliche andere Strategie doch auch.
Ja,
also ich verstehe die Logik hinter dieser Kritik an Fortuna für alle nicht. Was konkret, und das muss man mal konkret formulieren, macht Fortuna für alle denn schlechter für den Verein? Es bringt neue Leute rein. Es erhöht nachweislich die Sponsoring-Einnahmen zu 100% und es hat aber dadurch auch, und da werden andere Leute sagen, ja, aber das war nur die sportliche Situation, aber die Ticketeinnahmen sind höher als vor Fortuna für alle, trotz der freien Spiele, weil der Zuschauerschnitt hochgegangen ist und übrigens der Zuschauerschnitt, auch selbst wenn man die Fortuna für alle Spiele rausrechnet, ist höher. Ich finde, das ist nicht so ganz zulässig. Und Merchandise ist hochgegangen, auch wenn Arndt Hovemann immer betont, Merchandise ist nicht so der Posten, der ihn so happy macht, weil einfach der Warenwert und das Investment, was man einfach in die Waren reinstecken muss, und wir haben auch schon mal über die Trikotmargen gesprochen, einfach nicht so groß ist. Aber im Grunde setzen ja alle Fortuna für alle Zahlen alles auf ein solideres Fundament. Weshalb ich diese Kritik und diese diesen vermeintlichen Kollaps, der da herbeigesprochen wird, nicht sehe. Denn die Alternative wäre ja, wenn wir kein Fortuna für alle hätten oder hatten oder als wir das nicht hatten, da haben wir immer Verluste gemacht, weil die Sponsoring-Einnahmen niedriger waren, nicht hoch genug waren und die Ticketeinnahmen auch nicht. Da haben wir gegengesteuert, ohne dass das natürlich rein auf Fortuna für alle basiert. Das haben wir eben schon gesagt. Es sind natürlich Transfers, es ist natürlich TV-Geld etc. Aber also ich frage mich, was ist die konkrete Kritik? Wo ist der konkrete Nachteil? Und sorry, im Fußball dann einen Zukunftsplan von 10, 20, 50 Jahren, diese Zahlen sind so gefallen, zu fordern vom Vorstand. Ich halte es für komplett naiv und also da hat jemand Fußballbusiness nicht verstanden. Also als Fußballverein kannst du schon froh sein, wenn du fürs nächste Jahr planen kannst. Das ist einfach nicht realistisch, einen 10-Jahres-Plan zu entwickeln. Ja, KSC 2000 damals. Sie wollten in den Europapokal, landeten in der zweiten Liga. Also es hat, glaube ich, auch ein guter, schlauer Fußballfunktionär mal gesagt, wer Visionen hat, muss zum Arzt. Das ist fern jeglicher Realität. Das muss ich ernsthaft an dieser Stelle sagen. Und da frage ich mich dann auch, ob die Leute wirklich verstehen, wie Fußballbusiness eigentlich funktioniert, die diese Forderung an der Stelle oder gerade die Kritik an der Stelle, die teile ich einfach nicht. Wir kommen aber gleich zum anderen Punkt, wo ich total bei den Leuten bin. Aber gerade diesen wirtschaftlichen Teil, da frage ich mich, hat man das falsch verstanden oder will man das nicht verstehen?
Vor allem, das ist ja ein 5-Jahres-Plan, ne? Und wir sind jetzt bei der Hälfte.
Naja, so wurde gesagt, es ist ja fast vorbei, aber Alex Jobst hat natürlich auch grundsätzlich gesagt, nee, wir sind bei der Hälfte. Und als er später von wem anders gefragt wurde, ob es ein Konzept für danach gäbe, sagte er, nee, aktuell nicht. Wobei man auf früheren Versammlungen schon mal gesagt hatte, ja gut, Konzept für danach ist, notfalls gehen wir zurück,
genau,
wie es vorher war. Und das ist ja immer nur Option. Es ist ja nicht so, dass alles zusammenbricht. Da wurde auch später wegen Dauerkarten ja gefragt, ja, werden die dann alle wieder teurer? Weil im Moment sind die ja nur günstig. Ja, schon. Aber er meinte ja auch, Inklusion ist ja auch wichtig, auch zukünftig. Wir werden die nicht so sehr verteuern, dass auf einmal die Leute nicht mehr ins Stadion kommen. Das sagte er, das verspreche ich Ihnen.
Ja.
Das müssen wir ihm dann auch erstmal so glauben, würde ich sagen. Aber ja, also grundsätzlich gerade diesen Punkt, diese Kritik finde ich ehrlicherweise nicht sehr fundiert. Das ist eher so, ja, wir haben Angst, dass. Aber das musst du im Fußball immer haben, wenn der sportliche Erfolg nicht da ist, als kleiner Verein. Aber selbst Borussia Dortmund, als die nicht mehr in die Champions League gekommen sind, sind in große Probleme gekommen. Und wenn Fortuna Düsseldorf in die dritte Liga absteigt, dann haben wir auch ein Problem, nicht nur sportlicher Natur. Das ist aber nicht das Resultat von Fehlplanung, sondern das ist leider der Prozess, wie er im Fußball im Grunde nicht zu verhindern ist. Denn woher soll das Geld denn kommen?
Ja. Dann denke ich, dass der nächste Punkt wahrscheinlich der ist, dem du beipflichten würdest, denn dann ging es nochmal um den Weißmann-Transfer und da auch nochmal
Kritik.
Da nochmal auch sehr, sehr konkret um das aus unserer Sicht ja auch nicht richtige und viel zu lange und bis heute nicht wirklich widersprochene, dieses Stillhalten bei diesem Weltkommentar gesichert, arisch und so weiter und so fort, haben wir auch lange uns darüber ausgelassen.
Unsäglich.
Ja, und da hat ja bis heute noch niemand so richtig irgendwie in der Öffentlichkeit widersprochen.
Und diese Kritik teile ich also auch zu 100%. Da hat aber Alofs auch nochmal eingeräumt, dass das nicht richtig war. Also das wollte ich eben sagen, es gab keinen Knall, das war eine gute, konstruktive Gesprächsatmosphäre da einfach in dem Zusammenhang.
Ja,
und dann wurden noch ein paar andere Dinge auch kritisiert, unter anderem eben, dass Hoffmann und Sobotka als Leader fehlen. Ich glaube, das merkt ja auch jeder, dass die Mannschaft noch ein bisschen auf der Suche ist. Auch da hat, ich glaube, dann später in diesem Zusammenhang, das ist manchmal die Natur der Sache von solchen Tagen, dass manche Themen sich ein bisschen im Kreis drehen und öfters kommen. Aber da hat Klaus Allofs später nochmal sehr ausführlich zu Stellung genommen, dass eben Marcel Sobotka und André Hoffmann das auf dieser Ebene sehr gut gemacht haben. Man aber eben beobachtet hat, dass sie immer weniger auf dem Platz einfach als Führungsspieler präsent waren. Und man wollte, und ich finde, das ist eine legitime Entscheidung, dass man sagt, so jetzt ist der Moment eben gekommen, weil es ja auch um eine Vertragsverlängerung gab, zu sagen, nee, es reicht uns einfach nicht mehr. Die sind nicht mehr unumstrittene Stammspieler, die jedes Spiel auf dem Feld stehen, sondern Sobotka meistens im Krankenlager die letzten 2 Jahre und André Hoffmann, naja, sporadisch immerhin mal wieder. Aber das reicht uns nicht für Führungsspieler. Und irgendwann muss man diesen Umbruch dann eben auch machen, weil die beiden natürlich auch über 30 waren und sind. Ja. ich kann das Denken von Klaus Allofs verstehen. Ich finde, das ist auch sachlich richtig begründet. Das Problem ist eben nur, dass es noch nicht so ganz geklappt hat. Und das meine ich nicht als Kritik an Florian Kastenmeier und Tim Oberdorf, die das, ich glaube, im Rahmen ihrer Möglichkeit gut machen. Also ne, Kastenmeier ist sicherlich etwas weniger eloquent als André Hoffmann, der auch durchaus diplomatischer da, glaube ich, war. Das ist Kastenmeier nicht. Das finde ich aber nicht schlimm. Das tut manchmal auch ganz gut, gerade auch in schlechten Situationen. Tim Oberdorf ist vielleicht nicht so der Mann fürs Mikrofon, weil er halt eher so ein stiller Leader durch Leistung ist. Aber ich glaube, da haben wir schon richtige Leute. Ich glaube aber eben auch, und wir haben ja schon lange und breit darüber gesprochen, warum wir in diese sportliche Situation diese Saison gekommen ist, dass es halt aktuell noch nicht so greift. Ich aber auch den beiden jetzt nicht deshalb das Vertrauen absprechen würde. Und ja, jetzt Sobotka zurückholen etc., das macht ja dann auch die beiden kaputt. Also das wird dann halt so rausgehauen immer als, ne, also eine Dame hatte das dann später als Vorschlag. Das wird dann, ehrlicherweise, das sind so Stammtischargumente, aber das ist ja jetzt nicht zu Ende gedacht. Was, vor allem, wenn man sagt, ah, André Hoffmann zurückholen, ja, der hat einen
Vertrag. Das wird schwierig.
Der ist unter Vertrag in Bulgarien, das geht sowieso nicht. Ja, und dann wurde von Fankreisen nochmal der Anteil Daniel Tunes auch an der positiven Zeit zuletzt hervorgehoben. Auch da bin ich total bei den Leuten. Mhm. Und vielleicht auch übrigens einer der Gründe, weil uns ja jetzt gerade in diesen Anfangsjahren auch manchmal ein bisschen vorgehalten würden, wir wären immer so positiv gewesen. Ja, weil es grundsätzlich im Verein vernünftig lief. Und wir haben sehr viel Erfahrung einfach im Fan-Dasein. Wir wissen auch, wie es ist, wenn es nicht läuft. Und wir kennen Phasen wie gerade. Und jetzt kritisieren wir auch, finde ich, viel deutlicher als noch vor einem Jahr die Situation, weil es auch da gab es Dinge zu kritisieren, die haben wir auch angesprochen. Aber es lief immer noch halbwegs in die richtige Richtung und erst jetzt sind wir so in so einer Situation, die auch sportlich bedrohlich ist, wo das vielleicht nicht mehr immer so der Fall ist. Aber was ich so gedacht habe, also weil er auch dann davon sprach, ja, wir müssen Beliebigkeit und Lethargie ablegen und alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Ja, das hatten wir bei Alex Jobst auch und ich habe so bei mir ein bisschen gedacht, im Grunde propagieren doch beide Seiten eigentlich dasselbe.
Ja, richtig.
Eigentlich wollen beide dasselbe. Alle sagen, wir müssen da zusammen rauskommen, wir wollen zusammen das als Verein besser machen und aber gefühlt in manchen Punkten, gerade Fortuna für alle und so weiter, habe ich das Gefühl, redet man manchmal so ein bisschen aneinander vorbei.
Ja, das ist das Gefühl. Und natürlich überschattet jetzt auch einfach diese sportlich sehr schlechte Phase auch die Dinge, die dann gut laufen. Das war auch was.
Das hat der Jobst ja gesagt, das hat er eben ja angesprochen.
Und hat auch Björn Borgerding nochmal gesagt, er sagte auch, dass in wirtschaftlich guten Zeiten der Verein als Ganzes sich auch weiterentwickeln kann. Und da sind wir ja dran, ne, mit diesem Thema Bezirks zu Vereinssportanlage und sowas, ne. Also das darf man halt dann trotz aller Kritik und allem Pathos und wir müssen doch gemeinsam und sowas, darf man das halt auch nicht vergessen.
Also warnen muss man immer und das ist auch vollkommen okay, wenn man da ein waches Auge behält. Aber ich glaube mal, losgelöst vom Sport laufen viele Dinge aus meiner Sicht durchaus nicht verkehrt im Verein. Auch hier gibt es immer Optimierungsbedarf, das ist keine Frage. Aber also da kann man ganz andere Probleme als Fußballverein haben. Ich fand noch ganz süß, dass er erwähnte, ja, man stände ja auch immer hinter der Mannschaft. Naja, außer in Kiel, wenn ich mich recht erinnere am Ende. Aber vielleicht war das auch mal so eine Ansage, die gemacht werden musste. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt keine Unterstützung gegen Magdeburg kommt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja.
Und ja, es gab dann natürlich auch Applaus, viel Rückenwind aus der Fanbase, fand ich auch vollkommen okay. Also gerade diese sportlichen Dinge und die kommunikativen Dinge, da würde ich ihm auch wirklich nicht widersprechen. Wie gesagt, bei Fortuna für alle bin ich teilweise ein bisschen anderer Meinung, teile da die Skepsis auf allen Ebenen nicht so sehr. Und ja, dieses Thema Sorge, nichts ja vor einem Scherbenhaufen, das wurde ja dann auch ein bisschen abmoderiert. Jobst hat da auch nochmal auf die langfristigen Verträge hingewiesen und aber es gehört auch, glaube ich, im Fußballverein dazu, dass die Kompetenz von Leuten, deren Job man vielleicht auch selbst nicht immer perfekt versteht, trotzdem immer komplett hinterfragt wird. Also man hört ja so häufig auch auf solchen Veranstaltungen, ich meine jetzt nicht den Typen konkret, sondern ganz allgemein Leute, die das sagen, ja, da mit dem Fortuna für alle und mit dem Marketing, da, das klappt alles nicht. Wo du genau weißt, du, mein Freund, hast doch nun wirklich überhaupt keine Ahnung davon. Also und dann, wie gesagt, ich meine keine konkrete Person, aber man kennt doch diese Leute und ja, das gehört aber natürlich im Fußballverein auch irgendwie dazu. Ich finde es irgendwie manchmal nur ein bisschen amüsant.
Ich glaube, die nächsten beiden Wortmeldungen waren dann nicht so spannend. Da ging es um die Frage, ob man...
Ich wollte einen Punkt sagen. Klaus Allofs hatte nämlich wunderbar die Formulierung, die hat er bewusst so gewählt, hat er nochmal wiederholt. Er verspricht, dass sich die Mannschaft den Arsch aufreißen wird. Das hat er so gesagt. Das hätte er so bei Sky am Mikro nicht gesagt. Das fand ich ganz gut. Ja, dann gab es ein paar andere Anmerkungen, genau, was du schon sagtest, irgendwie Compliance bei den Kassenprüfern, vollkommen egal.
Spannend war dann ein extra aus Frankfurt angereister Herr, das ist ganz wichtig, er ist extra aus Frankfurt angereist und kennt sich in Finanzen aus. War ihm wichtig zu sagen,
dass er aus Frankfurt kommt und...
Er wolle nicht als Klugscheißer dastehen, aber nein, ladida, ich komme aus Frankfurt.
So, jetzt hat er inhaltlich mit seinem Punkt gar nicht so Unrecht gehabt, aber die Art und Weise des Vortrags war halt echt cringe.
Ja, und die Frage war halt auch bescheuert. Also, lass es uns aufdröseln. Inhaltlich hat er gesagt, so sinngemäß, wir haben sehr viele verletzte Spieler und die Transferpolitik hat einen gewissen Einschlag, den haben wir auch hier schon zur Genüge diskutiert, dass wir halt Spieler mit Dellen in ihrer Karriere, wo auch immer die herkommen, suchen. Und dann stellte er die Frage, wer denn die Einkaufspolitik des Vorstandes kontrolliert? Und da sagte Björn Borgerding, ja, wir als Aufsichtsrat.
So, und aber genau das ist ja der Punkt, wo man ansetzen musste. Und eigentlich hätte er das dann machen müssen. So, dann hätte er doch mal konkret sagen müssen, ja, wer ist das denn? Sind das Frau Voss-Tecklenburg, Herr Böcker und Herr Rensing? Und wie stehen die denn vielleicht, Sie haben ja auch Mikros vor sich, wie stehen die denn jetzt zu diesem Thema? Also genau das meinte ich mit, der Punkt ist doch eigentlich mal ganz interessant. So, ne? Denn ja, Alois Weber als Verantwortliche da haben sich für diese Spieler entschieden, haben auch hier und da gegambelt. Ich finde es auch pauschal, es wird gerne mal pauschal gesagt, wir kaufen nur Verletzte. Ja. Das ist auch auf Social Media der Fall und das stimmt so in der Tat nicht. Da wurden auch später dann mal Lündahl als ein verletzt gekaufter Spieler angeführt, was einfach überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Der ist halt aktuell verletzt und zwar durch eine Verletzung, die im Spiel passierte in Bochum. Das stimmt jetzt so nicht, aber naja, aber dieser Typ war halt so unsympathisch. Ne? Das war halt so ein Investmentbanker-Typ, der irgendwie zweimal erwähnte, dass er ja aus Frankfurt kommt. Und da, weißt du, bei den großen Banken, Andi, ne? Da musst du auch mal hin, du mit deiner kleinen
nach Frankfurt?
Mit deiner kleinen Sparkasse hier. Das ist, sorry, aber.
Ja.
Naja, nee, das war ein bisschen unangenehm. Man muss manchmal die Inhalte von den Personen da irgendwie trennen, ne? Das ist manchmal.
Ja, also die Frage ist ja legitim. Also ohne jetzt Tim Greiner-May nahtreten zu wollen, ich glaube nicht, dass der den extremen Fußballsachverstand hat, wie jetzt vielleicht dann wirklich Dirk Böcker und Rense und Martina Voss-Tecklenburg.
Ja, ja, die hoffentlich da schon, also aber Alois kann das mit Sicherheit auch gut darlehen, ne? Das hat er ja auch so gesagt. Also er ist ja auf verschiedene Spieler eingegangen, lange Zeit nicht auf Christopher Lenz, weil er genau wusste, dass der größte Elefant im Raum, weil das ja nun wirklich eine Verpflichtung war, wo ihm im Grunde jeder, auch wir vorher gesagt haben, boah, besser lass die Finger davon, mit der kranken Historie, es kann doch nicht gut gehen und bisher ist es überhaupt nicht gut gegangen. Aber auch da hat er natürlich dann so ein bisschen gesagt, naja, aber die medizinische Leitung hat Daumen hoch gegeben und sowas, das war eigentlich doch alles okay und so, ne? Aber naja.
Ja, du musst ja immer gewisse Risiken eingehen. Das ist einfach so, ne? Das ist ja in allen Lebenslagen, in allen wirtschaftlichen Lagen so. Du hast einen gewissen Risikoappetit und den definierst du und dann sagst du, okay, können wir uns vorstellen, dass das funktioniert. Und manchmal funktioniert es halt nicht. Ne? Das ist.
Er hat es auf jeden Fall gut dargelegt, fand ich eigentlich, dass es normalerweise und auch die Jahre davor immer ein Mix ist aus diesen Spielern mit einer Delle in der Biografie, aus Leihspielern, aber auch Spielern aus dem Nachwuchs, haben wir auch eben schon drüber gesprochen. Und das wurde halt dann ja auch teilweise kritisiert, man solle doch mal auf die Jugend setzen. Das ist halt leider immer dann, aus meiner Sicht, das ist so ein bisschen Stammtischsprech, ne? Immer aus der Jugend und mal aus der zweiten welche hochziehen. Mal davon abgesehen, dass wir das tun, ist das aber einfach so ein Thema, das ist, wenn du das machst, dann geht das in den seltensten Fällen gut. Ich erinnere da, es ist ein bisschen her, an die Fortuna vor ihrem Abstieg in die vierte Liga. Da hat man es zwangsläufig gemacht, weil man nämlich kein Geld mehr hatte. Da bestand die Mannschaft aus nahezu ganz vielen Nachwuchsspielern und so zwei, drei etwas erfahreneren Profis für Drittliga-Verhältnisse. Und da sind wir als Tabellenletzter abgestiegen. So klappt das nämlich nicht. Da gebe ich den Leuten aus meiner eigenen Erfahrung von 30 Jahren Fan-Dasein. Nein, so klappt es nicht. Es muss, genau wie Alois sagt, es muss eine Mischung sein. Natürlich ist das bei wirtschaftlichen Zwängen, wie wir sie haben, haben wir mehr Leihspieler als Bayern München. Aber selbst die haben Leihspieler, ehrlicherweise. Und er räumt dann natürlich zu Recht ein, wir haben ja Kaufoptionen. Wir haben ja durchaus Fäden da in der Hand. Und es wurde dann diesen Leihspielern die Motivation abgesprochen. Und da bin ich aber auch bei Alois. Nee, die sind ja motiviert, sich positiv zu präsentieren.
Richtig.
Auch für die geht es ja darum, selbst wenn sie nicht in Düsseldorf bleiben, sich für die Zukunft zu positionieren etc. Also sowas ist da nie zu Ende gedacht. Aber es wurde der Punkt genannt, dass natürlich ja vielleicht man zu sehr auf das spielerisch-technische gesetzt hat und dass man natürlich jetzt eigentlich keinen Kader gehabt, der so ein bisschen auf diesen Kampf, auf die Physis, Abstiegskampf gepolt ist. Und das hat Alois auch eingeräumt und hat auch gesagt, dass das Themen sind, die man strategisch jetzt anpasst, auch gerade im Wintertransferfenster, ohne dass er konkret geworden ist. Aber das sind halt eben in der Tat Punkte, die dort ja wahrscheinlich ein bisschen korrigiert werden. Also ich glaube nicht, dass wir im Wintertransferfenster, und wir werden was machen, ich denke, daran besteht kein Zweifel, dass wir Spieler mit einer Verletzungshistorie holen werden, sondern eher welche, die im Saft stehen, sofern das eben im Rahmen unserer Möglichkeiten dann möglich ist.
Dann möchte ich noch einmal ganz kurz die Dame erwähnen, die sagt, Muslija dribbelt zu viel und die jungen Leute gehen alle nur im Hafen in die Disco.
Ehrlicherweise war das ja auch die Dame, die jetzt hier diese Forderung mit nach Jugendspielern hatte und so. Ist ja alles ganz nett, aber es gab auch eher Gelächter, also man hat so über die Bemerkungen gelacht, aber es ist ja dann kein sachliches
Thema.
Das muss man dann leider an der Stelle auch sagen, ohne dass ich jetzt der Dame da irgendwas Böses möchte. Es war ganz interessant, unser hier Freund, wie heißt der, Goller?
Herr Goller.
Ja, der auch immer sehr große Vorträge auf den Mitgliederforen hielt. Heute war er halbwegs beim Thema, wie ich fand, da ging es eben auch um dieses Umdenken bei Fitness und so, hat er auch ein paar ganz gute Statistiken rausgeholt gehabt. Er hat eine Wette laufen mit Klaus Allofs, dass Christopher Lenz diese Saison keine 5 Pflichtspiele über 60 Minuten macht. Naja.
Ein bisschen Zeit ist noch.
Ich glaube, 5 Spiele könnte er hinkriegen, aber ja, also bei 15, da hätte ich mit den Ohren geschlackert. Ja, interessant ist dann noch, Alexander Jobst ist ja total dein Thema, der hat noch ein Thema thematisiert. Er meinte er, glaube ich, auch dich und dein Gebaren in der Rettematte.
Ja.
Zu dem du mich angestiftet hattest.
Du hast gesagt, wir müssen das machen, Thorsten. Ich bin dabei, ich habe da gar nichts mit zu tun gehabt. Ja, Alex Jobst hat ein Thema angesprochen von sich aus, von dem er sagte, er wäre eigentlich davon ausgegangen, dass das angesprochen würde, denn es ging im Finanzbericht auch irgendwann ein Raunen durchs Publikum, als die Zahl genannt wurde, die wir dieses Jahr bereits an Pyrostrafen oder im vergangenen Jahr an Pyrostrafen hatten, nämlich rund 380.000 Euro. Und da hat er sich nochmal sehr klar positioniert und auch an die aktive Fanszene appelliert, sinngemäß, ihr macht so einen geilen Job, ihr sieht immer alles richtig, richtig super aus. Aber solange das Thema so doll strafbewehrt ist und sich da nichts dran ändert an diesen Regelungen, lasst es doch einfach sein. Er hat auch gesagt, er ist immer gerne bereit und setzt sich dafür ein, dass diese Regelungen verändert werden. Aber solange es so ist, kostet es einfach nur unfassbar viel Geld. Ihr schadet dem Verein, ihr seid doch auch so spitze.
Ja, man hat ziemlich gemerkt, wie er da so ein bisschen auf der Rasierklinge getänzelt ist. Ne? Er wollte sich's nicht verderben, aber er hat natürlich, vielleicht persönlich findet er Pyrotechnik, sieht auch hier und da mal ganz hübsch aus, aber er ist ein bisschen rumgetänzelt. Ich denke, in seiner Rolle ist es okay, dass er es anspricht. Ja, ich mag das ja auch irgendwie, wir begleiten das ja hier auch immer so ein bisschen
euphorisch.
Ich meine eher ein bisschen zwar wohlwollend, aber natürlich auch mit einer gewissen Ironie. Vielleicht ist das auch ein Stück weit immer so der Preis, den man dafür zahlen muss, dafür, dass wir halt dann da auch immer gut aussehen. Man hat aber auch hier auch Spiele dabei, wo man sich schon sagt, muss denn die Pyro jetzt hier, hat die jetzt einen Mehrwert? Also wenn die Teil so vom schönen Intro ist und einer schönen Choreo, dann denke ich auch, ja, vollkommen okay. Muss man jetzt nach einem geschossenen Tor auswärts da 3 Fackeln anmachen. Vielleicht kann man sich diese Dinge ein bisschen sparen, dass es dann nächste Saison nur noch 250.000 sind. Dann ist ja auch schon wieder Geld reduziert und dann kann man das in der Bilanz schön mit einem Pfeil, mit einem Grünen nach oben bei den Ausgaben symbolisieren. Oder ist das vielleicht ein Kompromiss, den wir eingehen können?
Ja.
Ich fand übrigens noch schön den Vorschlag, dass wir die Arena kaufen sollten.
Ja, Erbpacht, glaube ich. Erbpacht war die Idee, ja.
Ja, da habe ich keine Ahnung von, darum kann ich mich dazu nicht äußern. Ich weiß nur, dass du hattest mich darauf hingewiesen, dass Peter Friemuth die Hände vom Kopf zusammengeschlagen hat.
Das ist auch wirklich lustig. Bei dem war der wirklich so, oh.
Aber ich glaube ernsthaft, dass das finanziell sowas von weit weg ist von dem, was Fortuna leisten kann, dass das eben nicht geht.
Also es ändert dann vielleicht in dem Moment die Tatsache, dass wir halt keine Miete mehr bezahlen müssen. Aber alles andere, was damit zusammenhängt, ne, also unter anderem die hohen Spieltagskosten aufgrund der vielen Ordner und sowas, ändert sich ja dadurch nicht. Nee. Ich meine, wir bauen das Ding ja dann nicht komplett um und versiegeln drei Viertel aller Treppenhäuser oder
wir
so.
Wir würden natürlich ein bisschen durch Konzerte und so verdienen. Ja. Schalke hat ja seine aktuelle Bilanz durchaus mit einem guten Konzertsommer aufgefrischt.
Ja, klar.
Aber ja, insgesamt sehe ich das jetzt auch gar nicht. Und ich sehe auch aktuell da keine Vorteile, außer dass wir natürlich unfassbare Schulden anhäufen würden, die wir über viele Jahrzehnte abbezahlen müssten.
Und vielleicht dann, kann die Sportwelt da nochmal helfen.
Wofür? Ja, ja, ja. Gucken, wenn wir im Pokal nochmal weiterkommen, dann haben die auch wieder Cash. Ja. Müssen wir dann mal sehen. Ja, und ich glaube, der Rest sind ein paar Formalia, die wir noch klären können. Also es gab die Entlastung für den Vorstand und den Aufsichtsrat. Alofs nur 61%. Der guckte auch ein bisschen not amused. Hovemann 89%, Jobst 71%. Naja, okay. Ja, und dann gab es die Kassenprüferwahl. Glücklicherweise machen wir die viel kürzer, als sie war.
Achso, ich wollte eigentlich jetzt jeden Kandidaten einmal kurz vorstellen.
Ja, es gab insgesamt 13 KandidatInnen. Und ich sage jetzt mal, 3 von 4 habe ich auch gewählt, so gesehen. Am Ende sind es Jennifer Drehmer, Moritz Benedikt Müller, Dirk Gatzen und Peter Fuchs geworden, die Kassenprüfung übernehmen. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben jetzt hier über eine halbe Stunde Teil der Sitzung in 30 Sekunden damit zusammengefasst. Und am Ende die Satzungsänderungen in den Anträgen waren eher was Formelles, muss man sagen. Da ging es darum, dass Sachen jetzt auch per E-Mail verschickt werden dürfen oder dass Dinge wie Nachhaltigkeitsbericht in der Satzung etwas umformuliert werden. Also die neue, moderne Formulierung, ja, etc. Da war nichts von Brisanz dabei. Und so endeten dann 4 Stunden Mitgliederversammlung. War ja zwischendurch etwas zäh. Es war aber nicht der große Knall, das hatten wir eben schon gesagt, eingangs, den manche erwartet hatten, ehrlicherweise wir nicht. Aber es gab Kritik und berechtigte Kritik. Es gab auch wie immer etwas ungerechtfertigte Kritik. Aber grundsätzlich fand ich es gut als Veranstaltung, weil es eben, ja, es gab so ein bisschen Schulterschluss. Mhm. Es war alles respektvoll. Es wurde, wie gesagt, es wurden weder jetzt irgendwie Leute vor den Karren gespannt wie Klaus Allofs oder die Mannschaft ausgebuht oder so etwas. Und das halte ich in der aktuellen Situation schon für gut und für richtig. Aber wir sind uns natürlich alle einig. Alles steht und fällt jetzt damit, wie es weitergeht diese Saison, wie es sportlich läuft. Jetzt vor allem die nächsten 2 Spiele gegen Magdeburg und in Dresden hatte ich auch mit Olli Fink und mit André Scheidt, haben wir später auch nochmal drüber gesprochen. Also beide auch der Meinung, boah, ist das wichtig jetzt.
Aber da hat Klaus Allofs ja gesagt, das wird die Wende bringen.
Nun ja, ich hoffe es. Klausi, dein Wort in des Fußballgottes Ohr. Aber insgesamt, ja, es war eine okaye Veranstaltung. Es gab keine Skandälchen. Ich fand, es sind jetzt auch keine Probleme da aufgetreten und ich bin eigentlich froh, also ich hatte schon das Gefühl, dass wir als Verein grundsätzlich noch beisammen stehen und eben nicht irgendwie jetzt in die Beschuldigung und ins Chaos abdriften. Das war alles schon okay, wie es war.
Ja, das hat man bei anderen Vereinen tatsächlich auch schon anders gesehen.
Genau, keine Ohrfeigen auf der Bühne und ähnliche Dinge.
Ja, und ja, so wie wir dann in den tristen Novembernachmittag entlassen wurden.
Inzwischen ist es dunkel, ja.
Entlassen wir euch jetzt in den tristen Novemberabend.
Und eine triste Novemberwoche. Und ja, dann sprechen wir uns wieder nach dem hoffentlich gewonnenen Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg.
Ich freue mich jetzt schon drauf.
Machtet gut.
Tschüss.